Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute gibt es Wald aktuell wieder mit euren eingesandten Fragen. Es ist schon wieder ein Monat rum und es ist wieder einiges zusammengekommen. Super spannende Sachen auch dabei. Und bevor wir starten, ein Hinweis in eigener Sache. Ich nehme hier immer mit so einem Handy, mit speziellem Mikro, mit Ständer und so weiter draußen drin im Wald auf. Und hier auch am Schreibtisch und habe bei den Antworten, die ich euch jetzt aufgenommen habe, blöderweise vergessen, den Stecker richtig reinzustecken vom Mikro. Deswegen ist die Qualität, also die haben einiges. Also Alex, vielen Dank nochmal für die Bearbeitung hier bei RTL. Nochmal einiges rausgeholt, sodass es fast die gewohnte Qualität ist, aber eben nicht 100%. Also wenn ihr euch wundert oder sagt, klingt nicht schlecht, aber doch nicht so ganz perfekt, dann liegt es daran, dass der Stecker nicht richtig gesessen hat. Also ich habe nicht richtig reingesteckt. Werde ich beim nächsten Mal natürlich ganz besonders drauf achten. Also ansonsten viel Spaß beim Zuhören und los geht's mit den ersten Fragen.
Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es mal wieder, also wie einmal im Monat, um die Beantwortung eurer Fragen. Aber zuerst erzähle ich euch mal ein bisschen, was ich so aktuell mache. Also diese Podcast-Folge habe ich an einem Sonntag aufgenommen. Und da habe ich wie so oft meine 1000-Kalorien-Runde abgeradelt. Also das sind wirklich immer 1040, 1050 Kalorien oder was. Ich laut Tracker verbrate bei dieser Runde, einfach um mich fit zu halten und weil man schön draußen unterwegs ist, also mit dem Fahrrad. Und dann sieht man auch um 10, 11 Uhr vormittags Rehe auf der Wiese stehen. Ich habe einen letzten Schwarzstorch gesehen, der sich in die Wolken ganz, ganz hoch geschraubt hat. Vielleicht war das der Moment, wo er nach Westafrika abgedüst ist. Da überwintern die nämlich. Und irgendwann letzte Woche habe ich wie mindestens einmal in der Woche, ich glaube, ich halte echt den Rekord, eine Waffel gegessen im Café Blattwerk der Waldakademie. Und als ich gerade gehen wollte, da hat mich ein Ehepaar angesprochen und sagte, Mensch, ich habe dir was mitgebracht. Ich so, okay. Ich war auch mit meinem Fahrrad unterwegs, halt, wie so häufig. Ich wollte mich gerade fertig machen und haben sie in ihren Rucksack aufgemacht. Es waren 3 Probiersorten Käse. Ich hatte nämlich irgendwann mal in irgendeiner Folge nochmal gesagt, also wir ernähren uns hier zu Hause überwiegend, nicht ganz, aber überwiegend vegan. Was ich aber vermisse, ist Käse und den gibt es in vegan nicht in gut. Also zumindest nicht für meinen Geschmack. Ich finde, das schmeckt wirklich wie geschnittene Wachsmalstifte. Ne? Also da ist so viel so Kokosfett, das ist wie Wachs. Ne? Also ich mag es jedenfalls nicht. Auf jeden Fall haben die beiden, das waren Grit und Kyrill aus der Schweiz, von den Klimafreunden, und die haben mir tatsächlich 3 Sorten veganen Käse mitgebracht. Also heute Morgen zum Frühstück haben wir die erste Sorte probiert. Und ja, die schmeckt wirklich gut. Also aber da ist auch eben kein Kokosfett drin. Ne? Also war ganz, ganz toll zusammengesetzt, diese Firma. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie sie heißt. Die versendet auch überhaupt nicht. Und das ist eine Firma aus Freiburg im Breisgau. Die versendet aber auch nicht. Quasare Hartkäse mit Kreuzkümmel auf Blumenkohl und Cashew-Basis. Ja, auf jeden Fall. Hat sehr lecker geschmeckt. Vielen Dank. Es war eine tolle Überraschung. Die beiden hatten auch übrigens eine Postkarte geschickt, die sie mir dann aber persönlich aushändigen konnten. Das sollte nämlich dann in der Waldakademie für mich hinterlegt werden. Und so konnte ich es direkt einpacken. Also auf diesem Wege nochmal ganz herzlichen Dank. Und jetzt kommen wir aber mal zu euren Fragen. Beziehungsweise Ihr wisst ja, ich versuche alle E-Mails zu beantworten. Eine erste kommt von Ronny, der möchte sich einfach mal bedanken und sagt, einer seiner Augenöffner war, dass der Borkenkäfer gar nicht böse ist. Nee. Also böse finde ich auch gut. Schön, dass du das in einem Podcast mitbekommen hast. Böse ist ja nur, wenn man per Intention jemandem schaden möchte. Das möchte der Borkenkäfer nicht. Der möchte einfach nur leben. Und in der Regel hat er es sehr, sehr schwer, der arme Kerl. Nur wenn wir Menschen eben Fichten, es geht ja meistens um verschiedene Fichtenborkenkäferarten, wie den Kupferstecher, Buchdrucker, was es da noch so alles gibt. Wenn wir es denen einfach machen und Fichten permanent schwächen, indem wir sie außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebiets, wenn wir die da reinzwingen in ein Klima, was für die Hölle ist, dann hat der Borkenkäfer natürlich viel leichter, an seine Lieblingsnahrung zu kommen, nämlich das Kambium der Fichte, so schön saftige Wachstumsschicht, auf die hat es halt abgesehen. Das hat auch einen Feinschmecker, der Borkenkäfer. Ja, vielen Dank, Ronny. Markus, du schreibst etwas sehr Berührendes, nämlich, dass du eine Folge gehört hast, in dem ich die Bestattungswälder besprochen habe und dass du da auf die Idee gekommen bist, deine verstorbene Mutter dort beisetzen zu lassen und diesen Ort als sehr friedvoll und liebevoll empfindest, passend und für deine Mutter eine Buche ausgesucht hast. Finde ich sehr berührend. Ne? Buche, Mutter des Waldes, so wird die ja schon seit Jahrhunderten genannt. Und es ist halt echt eine Baumart, bei der es nachgewiesen ist, dass sie sich besonders intensiv um ihre Familie kümmert. Also eine sehr, sehr berührende Nachricht. Danke. Sabine, du schreibst mit einer Frage zum Thema Wald. Und zwar, jetzt gucke ich mal gerade, das ist der Dreigemeindewald im schönen Hinterbüsch in der Vulkaneifel. Ich weiß nicht, ob der Ort so heißt. Da soll mal wieder eine Windkraftanlage entstehen. Und es ist immer wieder dasselbe, ne? Wie hier schon häufiger erwähnt im Podcast. Die Seite der Projektierer sagt, der Wald ist sowieso kaputt und die Bilder, die du schickst, die zeigen das Gegenteil. Also zum 300. Mal übrigens nicht als Kritik an dir, sondern weil ich das gerne und immer wiederhole. Windkraft wirklich gut, aber nicht im Wald. Ne? Also Wald hat ganz andere Wirkungen und den macht man mit Windkraftanlagen kaputt. So einfach ist das. Ne? Egal, was die Projektierer sagen, egal, was die Gemeinde sagt, aber was das Thema ist, da winkt halt für die Grundbesitzenden sehr viel Geld pro Jahr. Und da sieht man schön, dass Geld in Bezug auf Naturschutz eben korrumpiert. Ne? Da werden alle Bedenken über Bord geworfen und alles, was man vorher über den Wald erzählt hat, spielt dann keine Rolle mehr. Also, das gehört in Industriegebiete, das gehört in die intensive Agrarlandschaft, aber nicht in den Wald. Sascha, du hast eine Frage zu einem Rotahorn und sagst, dass ein Verwandter, von dir vermute ich, diesen als mittlerweile heimisch bezeichnet. Das ist natürlich Quatsch, ne? Der kommt aus Amerika. Und die Frage ist, kann ein Baum heimisch werden? Ja, sicher, das ist natürlich alles eine Frage der Zeit. Also ein Ökosystem muss sich darauf einrichten. Und unsere Waldökosysteme kennen keinen Rotahorn. Also das ist übrigens so, nicht weil er das ganze Jahr über rot ist, sondern weil er eine schöne feuerrote Herbstfärbung hat. Also sind wunderschöne Bäume, überhaupt keine Frage. Aber heimisch, also alles, was seit Kolumbus eingeführt wurde, das war, wann war das, 1489, irgend sowas. Alles, was da eingeführt wurde nach Kolumbus, bezeichnet man als nicht heimisch. Und das ist ja maximal ein Baumleben alt. Ne? Wenn so ein Baum, sagen wir mal, 500 Jahre alt werden kann, dann sind wir plus minus maximal eine Baumgeneration entfernt von Kolumbus. Und in der Zeit kann ein Ökosystem sich nicht umstellen auf eine neue Baumart. Ne? Das ist zu kurz. Die nächste Frage kommt von Christoph und zwar zum Eichenprachtkäfer. Also es ist ein Käfer, der es ist so ähnlich wie ein Borkenkäfer. Streng genommen könnte man ihn auch als Borkenkäfer bezeichnen. Nicht im biologischen Sinne, aber von dem, was er macht. Der frisst nämlich an Eichen rum und auch in der Rinde. Und die Eichen können darüber absterben. Und Jetzt ist es so, dass, ich glaube, du hast einen Wald mit befallenen Eichen und seitens der Forstleute wurde dir empfohlen, diese befallenen Eichen zu fällen und aus dem Wald zu transportieren, um eine Ausbreitung auf gesunde Eichen zu verhindern. Und der Punkt ist, ja, das kann man versuchen, aber es passiert eben Folgendes. Der Eichenprachtkäfer von Natur aus kann der Eichen gar nicht echt schädigen. Also schon mal die ein oder andere, aber nicht großflächig. Du schreibst dir selber, dass du einen Eichenbestand hast, also dass das kein natürlicher Wald ist. Es ist letztendlich eine Eichenplantage. Und die sind halt angeschossen. Ne? Angeschossen, monostrukturiert. Und wenn man da jetzt Bäume fällt, dann wird es für diese Eichen heißer und trockener. Das heißt, sie sind anfälliger und werden durch den Eichenprachtkäfer noch leichter befallen. Also sagen wir mal, wenn das ein einzelner Baum ist, okay. Wenn das auf größerer Fläche passiert, die Ausbreitung auf gesunde Eichen, kann man damit vielleicht ein bisschen bremsen, aber nicht verhindern. Und die Bedingungen für die gesunden Eichen werden eben anschließend, weil da kleine Freiflächen entstehen, entstehen auf jeden Fall kleinere Lücken, vielleicht sogar größere. Da ballert die Sonne rein, der Boden heizt sich stärker auf, trocknet stärker aus, die Eichen kriegen mehr Stress, können sich schlechter wehren und der Eichenprachtkäfer breitet sich weiter aus. Also dauerhaft richtig eindämmen kann man den Eichenprachtkäfer so nicht. Johann, du hast ein Bild einer Ulme geschickt, die steht irgendwo in der Stadt. Also du schreibst in San Michele al Tagliamento, keine Ahnung, wo das ist. Auf jeden Fall ist es eine Ulme, die steht in so einer gepflasterten, ja, sieht aus wie eine Fußgängerzone und hat so eine Baumscheibe um den Stamm. Und diese Baumscheibe ist voller Wurzelwucherungen. Also sowas sieht man tatsächlich öfter. Wie kommt sowas zustande? Naja, Wurzeln bilden Jahresringe und werden dadurch immer dicker. Ja, und der Baum ist ja auch schon ein bisschen älter, wie man auf dem Bild sieht. Also kannst du nicht genau sagen, schätze mal 40, 50 Zentimeter Stammdurchmesser wird er haben. Steht also schon ein paar Jahre. Und Wurzeln bilden auch Jahresringe, genau wie der Stamm. Also das heißt, die werden auch immer dicker, dicker, dicker. Und wenn die zuerst flach in dieser Baumscheibe wurzeln, ne, unter dem Pflaster durch, werden die im Laufe der Jahrzehnte eben wie der Stamm auch immer dicker und wölben sich dann aus dieser Baumscheibe raus. Ja. Und das ist mal mehr oder weniger extrem bei den Baumarten. Hier sieht es übrigens so aus, als ob dieser Baum gleichzeitig auch Wurzelschösslinge bildet. Da sieht man auch in einem Teil. Und dann werden diese Wucherungen noch größer, weil diese Wurzelschösslinge, also es ist derselbe Baum, aber mit zusätzlichen Austrieben, der bildet ja noch mehr Holzmasse in dieser Baumscheibe. Ne? Und das Pflaster im Umkreis hebt sich auch schon so leicht an. Also typisches Beispiel dafür, dass wir Stadtbäumen viel zu wenig Platz einräumen, um sich unterirdisch auszubreiten. Liebe Agnes, du hast mir eine E-Mail geschrieben zum Thema Buchenleben, also das Buch über das Leben einer Buche und bedankst dich dafür, finde ich auch ganz lieb, weil du zum Beispiel nochmal darauf eingehst, dass ich gesagt habe, ich bin nicht spirituell, aber ich wäre es manchmal gerne und du meinst doch, das wäre mir bloß nicht bewusst. Ja, vielleicht bin ich da doch ein bisschen, also ich finde es ja grundsätzlich sehr schön. Und du schreibst noch ein paar andere Sachen, unter anderem hast du eine Frage, woher die Platanen eigentlich kommen und warum die nur in Städten zu finden sind, beziehungsweise zum Stadtbaum geworden sind. Naja, also die Platanen, die wir haben hier bei uns in Mitteleuropa, das sind in aller Regel Kreuzungen, also Hybride aus einer asiatischen Platane und einer nordamerikanischen Platane. Und die gelten halt als besonders robust in Bezug auf Streusalz und Trockenheit und solche Sachen. Ne? Also ja, sind ja auch wunderschöne Bäume, würde ich jetzt auch nicht fällen. Ich würde sie bloß nicht mehr ersetzen, wenn sie absterben, sondern dann würde ich sie durch heimische Baumarten ersetzen, die das auch sehr schön aushalten können. Wie zum Beispiel Feldahorn. Übrigens selbst Bergahorn habe ich in Köln gesehen. Gibt es auch. Also Köln ist heiß, trocken. Liegt, ich glaube, keine 70 Meter hoch über dem Meeresspiegel. Das ist einer der Hotspots im wahrsten Sinne des Wortes in Deutschland. Und wenn da selbst Bergahorn wächst, dann schaffen das auch viele andere heimische Baumarten. Übrigens auch die Buche. Köln-Deutz am Bahnhof, zwischen Bahnhof und Straße in einem schmalen Streifen, wächst auch eine sehr gesunde Buche. Also sowas würde ich eher pflanzen. Aber da kommen die Platanen her, das war die Frage. Also es sind keine natürlichen Baumarten, es sind Kreuzungen, die da in der Regel wachsen. Und das war einfach eine lange, lange Zeit modern. Also man sieht, auch bei Stadtbäumen gibt es Modewellen. Janice, du hast eine Frage, die finde ich interessant, zum Thema Vogelkot. Also wenn Vögel auf Blätter kacken, macht das den Bäumen nichts aus? Hast du nicht so geschrieben, du hast es ein bisschen vornehm ausgedrückt, weil das ja etwas Ätzendes hat. Ja, klar. Also das kann auf jeden Fall verätzen. Es ist ja zum Glück nicht so viel. Also das kann mal häufiger auftreten. Wir haben es bei uns im Garten auch. Da ist so ein Eschenahorn. In der Nähe haben wir Eschenahorn übrigens auch, gilt als invasive Baumart. Gibt es hier bei uns im Umkreis aber nicht. Habe ich ihn in klein auch noch nie gesehen. Und deswegen lassen wir diesen einzelnen Baum, den einer meiner Vorgänger gepflanzt hat, bei uns im Garten stehen, neben 80 anderen Bäumen, überwiegend heimischen Bäumen. So, das nur dazu. Also von daher kann ich das da beobachten. Ja, da sitzen dann schon mal viele Vögel rund um die Vogelfütterung und verarbeiten da Sonnenblumenkerne oder sonst irgendwas. Und da lassen die natürlich auch mal was fallen. Das kann für die Bäume ätzend sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das kommt im Wald und in der Natur ja sehr, sehr selten vor. Also so ein Baum hat hunderttausende Blätter. Und wenn da mal auf, ich sag mal, 50 Blättern Vogelkot ist, spielt das keine Rolle. Dann noch eine Frage zu einem kleinen Garten direkt am Mietshaus. Da steht kein Baum drauf und die Mittagssonne knallt dort richtig dolle hin. Und du würdest gerne einen Baum pflanzen, der nicht so riesig wird und schnell wächst. Kannst du da was empfehlen? Das ist übrigens ein Widerspruch in sich. Bäume, die schnell wachsen und nicht groß werden. Also Bäume, die schnell wachsen, werden halt auch groß. Also man müsste dann was langsam Wachsendes dort haben. Aber was häufig als Kompromiss genommen wird, das ist zum Beispiel die Elsbeere. Also die ist wirklich gut, wird mittlerweile viel in Städten gepflanzt. Oder, wenn es nicht so groß sein soll, auch ein Weißdorn. Weißdorn ist ja eigentlich ein Strauch, aber ihr wisst ja, zwischen Baum und Strauch gibt es streng genommen gar keinen Unterschied. Strauch macht keinen Stamm, Baum schon. Gibt es aber umgekehrt Bäume, die wie Sträucher wachsen, übrigens selbst Buchen oder Eichen. Und es gibt Sträucher, die wie Bäume gezogen werden in Baumschulen, indem man die ganzen Seitentriebe so lange wegschneidet, bis man einen Stamm der gewünschten Höhe hat. Und das kann zum Beispiel ein Weißdorn sein. Also sehe ich immer häufiger und der verträgt pralle Sonne sehr gut und wird auch nicht so groß. Sascha, du fragst in Bezug auf Papier, nachhaltigen Papier, nach Zertifikaten wie Blauer Engel oder FSC. Jo, das ist schwierig. Also grundsätzlich würde ich schon darauf achten. Allerdings, also Blauer Engel, ne, ist immer gut, aber in Bezug auf die Holzquellen, jo, also FSC bietet zum Beispiel, habe ich zumindest noch nicht gesehen, kein reines zertifiziertes Papier an. Das ist in der Regel ein Mix aus nachhaltigen Quellen und eben auch nicht nachhaltigen Quellen. Und das kommt dazu, dass der FSC halt häufig in der Kritik steht, weil er halt auch Kahlschlagsholz zertifiziert. Selbst Kahlschlagsholz, zumindest in der Vergangenheit, aus Urwäldern oder, habe ich in der Vergangenheit auch schon gesehen, deutschen Nationalparks. Also meiner Meinung nach gibt es kein vernünftiges Ökosiegel. Also wenn das Papier zum Beispiel, Druckerpapier fürs Büro sein soll, dann würde ich grundsätzlich Recyclingpapier nehmen. Also da ist Deutschland ganz vorne mit dabei, produziert hervorragende Recyclingpapiere. Da ist man immer auf der sicheren Seite. Johannes, du wolltest mit mir zwei Nachrichten teilen. Und zwar, die relativ unterschiedlich sind. Las Vegas, das erste Nachricht, möchte bis 2050 60.000 Bäume pflanzen, um die Folgen der Klimakrise zu verringern. Das ist, muss man sagen, das ist ein Witz für so eine große Stadt. 60.000 Bäume ist gar nichts. Und das in 25 Jahren. Da muss man sagen, liebes Las Vegas, da muss man ein bisschen mehr Gas geben. Und man muss halt sagen, Las Vegas ist halt in einer Wüste. Eigentlich müsste die Stadt da weg, ne? Weil die verbrauchen ein Wasser ohne Ende und von Natur aus kann man da eigentlich gar nicht leben oder zumindest nur ein paar Indigene vielleicht, so wie das früher war, aber nicht mehrere Millionen Menschen. Und Sie setzen auf nicht-heimische Arten wie Eichen aus Nordmexiko. Also damit kenne ich mich jetzt nicht aus, weil Nordmexiko und Las Vegas sind ja nicht so weit auseinander und müssten eigentlich auch in einer relativ ähnlichen klimatischen Zone liegen. Und Eukalyptusbäume aus Australien. Das ist natürlich extrem dämlich, weil Eukalyptus irre viel Wasser braucht. Aber gut, also Las Vegas muss noch ein bisschen was dazulernen und vor allem auch noch mehr Bäume pflanzen. Und zum anderen, die Stadtverwaltung in Paderborn will ein Wäldchen für ein neues Parkhaus roden. Da muss man wirklich sagen, Leute, bitte nicht mehr. Ne? Also wenn man Wäldchen in einer Stadt wegmacht, um ein Parkhaus für Autos zu machen, die ja eigentlich auf Dauer gar nicht mehr in den Städten sein sollen, dann ist das rückwärtsgewandte Stadtplanung. Also liebe Stadtverwaltung Paderborn, bitte nochmal überdenken. Es geht in Zukunft vor allem um Hitzeschutz, Klimaschutz eurer Bürgerinnen und Bürger und nicht um noch mehr Parkfläche für Autos. Andreas, du schickst eine Frage zu einer Planung für ein Gymnasium im Kreis Harburg. Das Gymnasium möchte den Außenbereich umgestalten und schattiger machen. Das ist ja schon mal gut. Und deswegen sollen dort Platanen gepflanzt werden. Das ist natürlich nicht so gut, weil die wohl besser mit dem Klimawandel klarkommen. Das weiß man ja gar nicht, weil wir gar nicht ganz genau wissen, wie der Klimawandel genau zuschlägt. Aber was schon klar ist, grundsätzlich ist es im städtischen Bereich ja immer heißer und trockener. Und deswegen wäre es, vor allem wenn das eine Umweltschule ist, ne, das ist eine Umweltschule, dann sollte sie, wiederhole ich auch hier gern nochmal, auf Hainbuche, auf Eiche, auf Feldahorn, auf Elsbeere und sowas setzen. Da gibt es eine Reihe von heimischen Baumarten, die da viel, viel besser hinpassen würden. Lukas, du hast eine Frage zu der Podcast-Folge über die Urwälder in den rumänischen Karpaten. Und die Frage war, wachsen in den dortigen Urwäldern auch Hainbuchen? Oh, also das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Also ich würde mal sagen, ja, aber jetzt aktiv erinnern, boah, kann ich mich an, also Buche natürlich, Weißtanne, an Fichte in höheren Lagen, an Bergulme, an Ahorn, Bergahorn. Ach du meine Güte, also ich kann mich an etliche Baumarten erinnern, aber nicht allzu viel. Und dich würde interessieren, was ich über diese Baumart in unseren deutschen Wäldern denke. Naja, da gehört es auf jeden Fall hin. Es gehört in viele europäische Urwälder, also deswegen vermute ich mal den rumänischen Karpaten auch. Und ja, gehört halt dazu. Ne? Das ist eine Baumart, die ein bisschen mehr Sonne, ein bisschen mehr Wärme auch verträgt, Trockenheit auch verträgt. Ne? Also je nachdem, was das für ein Standort ist. Ich bin zum Beispiel heute mit dem Fahrrad an einem Eichenhang vorbeigefahren, also an einem Hang an der A, ein Südhang, Steilhang, da ist fast kein Boden, relativ felsig. Da sahen die Buchen jetzt nach diesem, bei uns war es halt sehr, sehr trocken. In Deutschland hat es ja teilweise viel geregnet, dann noch im Sommer, bei uns nicht. Da sind die Gewitter und alles immer links und rechts dran vorbeigezogen. Also bei uns ist also trocken, trocken, trocken. Und die Buche, die sah da schon nicht gut aus und hat schon Ende August so auf gelb geschaltet. Und die Eichen waren noch tiefgrün. Also das sind so typische Grenzstandorte, wo man sagt, also auch wenn die Buche sehr, sehr viel kann, aber das sind Standorte, wo sie schon immer zu kämpfen hatte. Und da kann es eben sein, dass da eine Verschiebung stattfindet zu mehr Eiche und auch mehr Hainbuche. Das sind so Standorte, wo die Hainbuche eben gut zurechtkommt. Und dich interessiert auch, ob ich mich mit den Studierenden des neuen Studiengangs, ob ich mich duze mit denen. Ja, ich finde es nach wie vor schwierig, mit Leuten, mit denen man sich gut versteht, per sie zu kommunizieren. Mache ich auch im beruflichen Umfeld mit Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, finde ich sie sehr merkwürdig distanziert. Das von mir aus könnte man so in ganz Deutschland abschaffen, aber egal. Auf jeden Fall ist diese Atmosphäre, das war auch die Frage, ob die da so eine familiäre Atmosphäre herrscht, zum Beispiel bei der Exkursion nach Rumänien, kann ich nur mal ganz klar sagen, ja. Maximilian, du bist ein Doktorand in Umweltrecht und wissenschaftliche Mitarbeiter in Energierecht und gratulierst unter anderem zu dem neuen Studiengang Sozialökologisches Waldmanagement und bietest an, wenn die Studis mal Lust haben, in die juristische Welt abzutauchen, dann könntest du gerne mal ein Seminar dazu machen. Das behalte ich sehr gerne im Hinterkopf. Vielen Dank für dein Angebot. Leopold, du bist ein junger angehender Student und hattest das konventionelle Forststudium im Blick. Und vermutest aber, dass das dann vielleicht doch nicht so ein grüner Beruf ist, sondern eher eine Illusion. Es könnte ein grüner Beruf sein, dazu müsste sich einiges ändern. Deswegen ist es schön, dass es einen neuen Studiengang gibt. Und jetzt kommt eine Frage. Ist es realistisch, dass der Studiengang in Zukunft auch an anderen Hochschulen verfügbar sein wird? Keine Ahnung. Ich meine, der läuft jetzt gerade mal ein Jahr. Also ich hoffe natürlich, dass sich das ein bisschen ausbreitet und nicht nur, dass der Name sich von anderen Studiengängen ändert. Das ist ja die Intention, ne? Dass insgesamt sich was in der Forstwirtschaft verändert, auch in der Ausbildung, auch in den Studiengängen. Aber im Moment gibt es den Studiengang eben nur an der Hochschule Eberswalde. Aber immerhin, und wie gesagt, ist ja erst seit einem Jahr unterwegs. Mal schauen, was noch draus wird. Und die nächste E-Mail von Thomas, die geht in eine ähnliche Richtung. Dir fällt auf, dass ich häufig in den Podcast-Folgen auf Fehlverhalten von Waldbesitzenden hinweise und auch von Forstverwaltung. Und dass das Thema Monokulturen schon seit Anfang der 1980er Jahre angemahnt worden ist. Ne? Damals zum Thema Waldsterben. Damals schon wurde Mischwald empfohlen und 50 Jahre später hat sich immer noch nicht viel geändert. Ja, richtig. Und du fragst dich allen Ernstes, ob die Ausbildung in der Forstwirtschaft ausschließlich auf den Schwerpunkt der kommerziellen Wirtschaftlichkeit ausgerichtet ist. Nee, da fragst du auch unter anderem, ob das aus meiner Sicht noch weitere Gründe für ein klimafeindliches Verhalten dieser zuständigen Ämter und Behörden gibt. Ich glaube, das ist einfach eine gewisse Arroganz, dass man denkt, man könnte Wald machen. Und häufig, und ich führe ja auch solche Gespräche mit der in Anführungszeichen Gegenseite, treffe ich da auf tiefe Ahnungslosigkeit in Bezug auf neueste Studien. Oder sie werden ignoriert, oder wenn man darauf hinweist, mit fadenscheinigen Argumenten abgeblockt und man sagt, Leute, aber ihr könnt nicht Fakten ignorieren. Also zum Beispiel, dass wir einen Großteil der Arten nicht kennen, dass Ökosysteme, die resilientesten Waldökosysteme, die wir haben hier bei uns, das sind nicht genutzte, alte, also forstwirtschaftlich nicht genutzte, alte Laubwälder. Die kommen gut durch die Klimakrise und alles, wo der Mensch dann rumfuscht, das ist dann mehr oder weniger stark gestresst und lässt dann die Blätter hängen. Also ich glaube, es liegt ja an einer gewissen berufsständischen Arroganz, dass man schon alles weiß und auch besser weiß, selbst besser weiß als die Natur. Solche Aussagen gibt es ja tatsächlich, ne, sinngemäß. Also ich glaube, es liegt daran. Gunnar, du schreibst über Lokis Urwald und findest es faszinierend, wie weit Loki Schmidt, also die Frau des ehemaligen Bundeskanzlers, damals ihrer Zeit anscheinend voraus war und anscheinend eine Schwester im Geiste mit mir war. Also ich kenne dieses Projekt nicht. Du schreibst also sinngemäß, die Natur regelt es schon und wir beobachten mal, dass das so der rote Faden dort ist. Das ist natürlich super. Und ich würde sagen, ja, nach dem, was ich so erinnere von Loki Schmidt, war die wirklich gut unterwegs. Und das gab es ja wirklich immer schon. Ne? Wir gehen zurück zu Alexander von Humboldt, der war ja auch schon so unterwegs. Oder Alfred Möller, der an der Hochschule Eberswalde, wo jetzt der neue Studiengang ist, schon bis 1922 in diesem Sinne gelehrt hat. Also es gab auch in der Vergangenheit tolle, tolle Leute, die immer wieder darauf hingewiesen haben, dass die Natur das selber ganz gut regeln kann, ohne dass wir da eingreifen müssen. Und es wird zwischendurch halt immer wieder vergessen. Manfred, du hast den Podcast gehört, wo es um Hitzewellen und das Thema Vögel geht, wie die damit umgehen. Und die gingen durch den Kopf, ob Vögel wegen ihrer etwas höheren Körpertemperatur, du schreibst 38 bis 42 Grad, besser die Hitze vertragen. Glaube ich nicht, weil die ja nicht schützen können. Naja, also wir können ja immerhin über Verdunstungskälte noch einiges regeln, das können die nicht. Also das ist bei Vögeln schwierig, beziehungsweise ein bisschen können sie es wahrscheinlich schon, wenn sie so hecheln, da verdunstet ja auch Wasser aus dem Schnabel, aber grundsätzlich können die es halt nicht so gut regeln. Also von daher, aber das ist reine Spekulation, das weiß ich natürlich nicht. Ich würde mal schätzen, Vögel können das nicht besser aushalten als wir. Lars, du hast nochmal eine Frage zu Kirschlorbeer. Und du schreibst, es gibt ja viele, die sagen, dass Kirschlorbeer zum einen keinen ökologischen Nutzen hat und die Blätter zudem schlecht biologisch abbaubar sind, wenn sie denn mal abfallen. Andere sagen mir, dass immer wieder Insekten an den Blüten sind. Sicher stimmt beides, aber ist der ökologische Nutzen dadurch gegeben? Lieber Lars, nein. Also Kirschlorbeer ist davon abgesehen auch giftig. Ich weiß gar nicht, warum man sich sowas in den Garten pflanzt. Also ökologisch ist das Ding fast tot. Es gibt immer ein paar Generalisten, die da, also an Insekten, die nicht wählerisch sind, die da drauf vielleicht mal landen. Insekten, die da an die Blüten gehen, weiß ich nicht. Ich beobachte keinen Kirschlorbeer, weil wir zum Glück hier bei uns in der Nähe keinen haben. Aber das sagt überhaupt nichts aus über die ökologische Wertigkeit. Im Übrigen landen Insekten auch auf Zaunfällen oder Straßenlampen und die haben ökologisch jetzt auch einen beschränkten Wert. Also nur weil man Insekten darauf sieht, heißt es nicht, dass Insekten davon leben können. Also Kirschlorbeer, wenn es irgendwie geht, bitte Finger weg davon. So, hier haben wir einen interessanten Zeitungsartikel. Also reingeflattert ist der am 28. Juli. Wer hat denn geschickt? Der Martin. Und zwar ist die Überschrift des Zeitungsartikels Morden muss aufhören. Und die nächste Zeile der Überschrift lautet 3 Pferde erschossen, Tierschutzpartei nennt Strafe lächerlich. Jetzt schauen wir mal rein. Hornbach, also muss wohl bei Hornbach sein. Dass ein Landwirt, der aus Versehen 3 Pferde erschossen hat, eine Geldstrafe und ein einjähriges Jagdverbot auferlegt bekommt, hält die Tierschutzpartei für viel zu wenig. Ich lese noch mal ein bisschen weiter. Ein über 80-jähriger Landwirt hatte im Februar 3 Pferde und einen Fuchs auf einer Koppel bei Hornbach erschossen. Gegenüber den Ermittlungsbehörden hatte er ausgesagt, dass er zunächst einen Fuchs erschossen habe und danach in seinem Wärmebildobjektiv weitere rote Punkte gesehen habe. Er habe auf die Punkte geschossen, ohne genau zu erkennen, um welches Tier es sich handelte. Wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und Sachbeschädigung muss er eine Geldstrafe von 1.200 € zahlen und es wurde ein Jagdverbot von einem Jahr verhängt. Ja, das finde ich jetzt aber echt happig. Also, man sieht einen roten Punkt in seinem Nachtsichtgerät, Wärmebildobjektiv, und sagt, da schieße ich mal drauf. Ich meine, das könnte ja auch jemand sein, der Pilze sucht oder Yoga macht oder keine Ahnung was. Man hat ja ein freies Waldbetretungsrecht zu jeder Tages- und Nachtzeit und schießt einfach auf rote Punkte. Ja, das ist natürlich strengstens verboten. Und ich würde selbstverständlich den Jagdschein dauerhaft einkassieren, weil ein Jagdschein ist geknüpft an die Zuverlässigkeit. Es muss also amtlich die Zuverlässigkeit festgestellt sein, zum Beispiel über ein polizeiliches Führungszeugnis oder irgendwas in der Art. Und das da ist unzuverlässig. Wenn jemand sagt, ich sehe, da lebt irgendwas, da baller ich drauf, dann würde ich diesen Leuten den Jagdschein wegnehmen. Punkt. Also 3 Pferde erschossen. Also schießt einfach auf alles, was ihm da in das Objektiv läuft und geht gar nicht gucken, was habe ich denn da überhaupt erlegt, sondern schießt einfach auf das Nächste und irgendwann liegen da eben 3 Pferde auf dem Boden. Ja, interessant, wie nachsichtig man immer noch mit Verstößen, mit Straftaten, mit was auch immer im Bereich Jagd umgeht. Also ein Jahr Jagdverbot, das ist ja wohl echt ein Witz. Christian, du hast eine Frage zum Kopfweidenschnitt. Das steht jetzt bald wieder an, also im Herbst, und wird gerne unter Naturschutzgesichtspunkten gemacht. Also Kopfweiden, wie ist das überhaupt entstanden? Man brauchte Weidenruten zum Korbflechten. Und wenn man die Weiden immer wieder zurückschneidet, dann bilden sich halt sehr, sehr lange einjährige Triebe. Warum macht das der Baum? Weil er Angst hat zu verhungern. Also wenn ich dem praktisch die ganze Krone zurückschneide bis auf den Stamm und mache das jedes Jahr wieder, dann hat der Panik und treibt jedes Jahr wieder irre lange Ruten, um möglichst viele Blätter daran zu bilden, um sich zu ernähren. So, und das hat man halt früher genutzt, um, das ist ja wie so ein Büschel sieht das aus, aus einem Stamm und in der Zeit bildet sich ja richtig wie so ein Riesenknoten oben drauf. Und da kommen Dutzende, wenn nicht sogar Hunderte, Neutriebe raus jedes Jahr, da kann man richtig ordentlich Weidenruten ernten. Also das, so hat man es früher gemacht, für den Baum nicht schön, aber nachvollziehbar aus damaliger Zeit. Mittlerweile wird das als Naturschutzmaßnahme dargestellt, dieser Kopfweidenschnitt. Ja, weil in diesen in diesen Kopfweiden oft Vögel brüten. Und wenn man da ständig dran rumschnibbelt an solchen Bäumen, dann faulen die auch aus, ne, und so weiter und so fort. Aber das braucht man natürlich alles nicht. Das ist, also ich halte das für völligen Quatsch, für ein Naturverständnis, was ein bisschen antiquiert ist. Man muss Bäume einfach alt werden lassen. Dann bilden sich solche Höhlen von selber. Also das sind natürliche Prozesse. Und überall, wo der Mensch drin rumschnipselt und macht, verfolgt man das eigene Bild von Natur. Aber wir kennen die Natur ja im Großen und Ganzen immer noch nicht. Ja, und deswegen mein Credo, wie immer, lass die Natur das selber machen. Und nicht in aufwendigen Aktionen ständig irgendwelche Lebewesen verkrüppeln, um vermeintlich andere zu fördern. Also ich würde es nicht machen. Du, Christian, findest das auch irritierend. Und außer man möchte jetzt Weidenruten gewinnen, um da traditionell Körbe zu flechten, da kannst du ja noch verstehen, aus Naturschutzgründen würde ich das nicht mehr tun. Josephine, du hörst die Podcast-Folgen immer in der Mittagspause am Arbeitsplatz, ja, finde ich auch cool, und du möchtest eine Anmerkung machen, und zwar findest du es völlig überflüssig, wenn ich mich für Gäste entschuldige, die nicht vollumfänglich meine Meinung teilen. Finde ich auch richtig, ja, also gut. Ich habe es bestimmt schon in Bezug auf die Beantwortung der E-Mails dann manchmal gesagt, dass ich dann erklärt habe, warum ich auch Menschen einlade, die nicht meine Meinung teilen. Und das werden wir auch sicher immer mal wieder haben. Und schreib's eben, wenn sich Hörer an Gästen des Podcasts stoßen, dann siehst du bei den Leuten, die sich darauf stoßen, ein großes Potenzial, auch mal wertungsfrei eine andere Meinung zu verstoffwechseln. Ja. Aber das ist ja Sinn, wenn ich Gäste einlade, dass wir neue Perspektiven bekommen. Schön, dass du es genauso siehst, und das werde ich auch beibehalten. Davon abgesehen weiß ich sowieso nicht, was diese Leute, die ich einlade, dann erzählen. Ihr wisst ja, ich skripte Podcasts nicht. Das heißt, ich bereite mich natürlich auf die Gäste vor, die ich einlade, dass man weiß, wer ist das überhaupt? Was machen die so? Was gibt es an interessanten Dingen, was die tun? Aber ich bereite keine Fragen vor, ne? Sondern wir lassen das Gespräch sich entwickeln. Und da geht es immer dann auch mal ins Persönliche. Und da kommen natürlich alle möglichen Meinungen zutage. Und das ist immer so ein Überraschungsei für mich, um zu schauen, was da rauskommt. Und da können auch mal Sachen rauskommen, wo ich sage, das gehe ich jetzt aber nicht ganz mit. Ne? Also insofern, Josephine, muss ja keine Sorgen machen. Ich werde weiterhin alle möglichen Gäste einladen, solange sie nicht grundsätzlich gegen ethische Werte verstoßen. Das wäre natürlich was anderes. Harry, du fragst nach dem Wärmebildkameraaufsatz, den ich mal besprochen hatte, und fragst, welches Fabrikat ich nutze, weil dir deine Menschen in deinem Umfeld halt nicht glauben, was es da für Temperaturunterschiede gibt. Also ich möchte jetzt keine Werbung machen für ein bestimmtes Fabrikat, aber recherchiere mal im Internet. Dazu kann man übrigens auch gut Amazon nehmen, ne? Selbst wenn man da nicht kauft. Aber es geht ja darum, möglichst schnell einen Überblick zu haben, zu schauen, was ist da am Markt. Und da sind die Sachen halt teilweise richtig schön, oder irgendein anderes Vergleichsportal, wie die Ideale und wie die alle heißen. Dass man mal schaut, was gibt es da. Ich weiß nicht, ob das ein besonders gutes Fabrikat ist. Ich bin halt nach Kundenrezensionen gegangen, also nach Bewertungen, wobei man da auch immer aufpassen muss. Sind das verifizierte Käufe und ist das nicht KI-generiert, diese Antwort? Das wird ja immer schlimmer heutzutage. Aber nach irgendwas muss man gehen, und ich fand, die hat ganz gute Bilder geliefert. Es gibt aber, die hat gekostet, ich glaube, um die 250 Euro. Das ist schon ordentlich teuer. Es tun auch so einfache Hand, sie sehen aus wie so Pistolenform. Die richtet man dann auf den Untergrund, den man messen möchte, und da kriegt man halt kein schönes fotoähnliches Wärmebild, sondern da kriegt man einfach nur die Temperatur angezeigt. Die tun es auch, die tun es eigentlich genauso gut. Die kosten dann vielleicht, ich sag mal, 30, 40 Euro. Ich wollte halt eins mit schönen Bildern, damit man das videotechnisch, ich wollte das ja für Instagram und für solche Sachen haben, das ist halt noch beeindruckender, wenn man die Bäume sieht, die sich da an einem heißen Sommertag von, wie viel war es, 34 Grad, dann auf 13 Grad runterkühlen am Stamm. Das ist schon irre, ne? Aber das kann man natürlich genauso gut mit so einem Pistolenthermometer machen. Also ich habe da jetzt keine ganz bestimmte Empfehlung. Ich bin da so ein bisschen nach Bauchgefühl gegangen. Liebe Susanne, du schreibst aus Nicaragua. bis zu einem Moment in Deutschland, aber es geht um das Thema Abholzung und in dem Zusammenhang um die ländliche Bevölkerung. Relativ arme Menschen, die Land besitzen, aber keine finanziellen Mittel haben, das zu wirtschaften. Und dort hat sich schon auf diesen ungenutzten Ländereien ein sehr schöner Sekundärwald gebildet. Also ein Wald nach der ersten Abholzung, der sich aber schon anscheinend schon wieder Richtung Urwald entwickelt. Und die Frage ist, wie können die Menschen diesen Wald nutzen, weil sie ansonsten doch wieder Richtung Rinderhaltung oder Landwirtschaft, Anbau, Mais, Bohnen und so weiter gehen und den Wald dann halt wieder abhacken. Die Frage ist eben, gäbe es nicht Zertifikate, irgendeine Möglichkeit für diese Leute Geld zu verdienen? Da arbeiten wir gerade dran mit einer Gruppe, wegzukommen von diesen CO2-Zertifikaten. Das ist nämlich Murks, das muss man so sagen. Und hin zu Zertifikaten zu kommen, die eher Kühlung, Biomasse, solche Sachen in den Fokus nehmen, weil das lässt sich viel besser kontrollieren und ist viel breiter aufgestellt. Also reine Biomasse, man könnte theoretisch auch eine Fichtenplantage zusammenbringen. Wie nachhaltig das ist, wie biodivers das ist, sagt es dann aber noch nicht aus. Das kann man über andere Parameter viel besser messen. Also wie stark kühlt dieser Wald, wie gesund ist dieser Wald, wie produktiv ist dieser Wald. Und da ist eben, je näher der am Urwald ist, desto besser schneiden diese Parameter ab. Und das Ganze in Zertifikate zu gießen, da laufen gerade im Hintergrund Arbeiten und Ideen, und zwar international. Und wir haben zum Beispiel auch in der, wir haben eine gemeinnützige GmbH, Wohllebenswald und Wildnis GmbH, mit der wir gerade ein Forschungsprojekt unterstützen, das bioakustische Daten nutzt. Also das sind einfach Mikrofone, die hängen im Wald und nehmen die ganze Zeit rund um die Uhr auf, was passiert da. Was ist zu hören, können 10.000 Tierarten unterscheiden, von Insekten über Fledermäuse und so weiter, und werfen das täglich aus, was ist in diesem Waldstück eigentlich los. Oh, so Sachen kann man mal versuchen, in Zertifikate zu bringen, weil der reine CO2-Wert, der reduziert den Wald auf ein Kohlenstofflager und ist halt in Bezug auf die Qualität des Waldstücks kaum aussagekräftig. Also es tut sich was, lange Rede, kurzer Sinn, es tut sich was im Hintergrund, gerade in Bezug auch auf indigene Landbesitzende in Südamerika, Lateinamerika, Nordamerika, aber auch Europa. Da sind wir gerade in einer Gruppe am Brainstormen und ja, vielleicht auch schon 2-3 Schritte weiter. Aber wir werden natürlich jetzt hier nicht die Weltrevolution auslösen, aber ich nehme das gerne mal mit auf in unserer Diskussion. Ne? Also das ist ein typisches Beispiel. Ne? Menschen, die Land haben und die vor der Wahl stehen, entweder verdiene ich nichts oder ich holzen ab und lasse da irgendwelche Agrarkonzerne Soja anbauen. Liebe Anne, du hast eine E-Mail geschrieben mit einem Foto. Da geht es unter anderem um, also das Foto ist aufgenommen im Erzgebirge, und auf dem Foto steht die Bedeutung der Forstwirtschaft auf dem Schild. Das ist ein Schild, das steht im Wald in einer Fichtenplantage, einer schönen Fichtenplantage in Anführungszeichen. Und wir schauen mal, was auf dem Schild draufsteht. Aufgestellt hat das, wir hatten das aufgestellt. Ich vermute mal eben die lokale Forstverwaltung. Und da steht, Waldpflege ist wichtig für einen naturnahen, gesunden und stabilen Waldbestand. Dazu gehört unter anderem die Durchforstung, der Holzeinschlag. Ja, ja, ohne diesen Holzeinschlag keinen Wald. Und was ist auf diesem Schild abgebildet? Zukunftsbäume, Bedränger, also das Typische, man arbeitet dort wertvolle, holzwirtschaftlich wertvolle Bäume raus und fällt dafür andere Bäume, damit diese Bäume mehr Platz haben und schneller wachsen, wie Mastschweine. Und das wird hier schön beschrieben, auch Abbildung vom Harvester und so weiter. Werden Rückeschneisen angelegt, alle 20 Meter. Und also wo man wirklich sagt, das ist die Bedeutung der Forstwirtschaft für den Wald. Also immer wieder tritt auf, der Wald wird geschont und der Wald hier, der wird entsprechend gepflegt. Und das muss so sein, weil ja, wir kommen noch auf den Anfang zurück, damit struktur- und artenreiche Mischwälder geschaffen werden. Und was sieht man im Hintergrund? Wirklich eine praktisch tote Fichtenplantage. Also die Bäume leben noch, aber ansonsten außer Fichte steht da nichts. Ne? Ganz, ganz typisches Beispiel für so eine Rechtfertigung, die Forstverwaltung immer häufiger für ihr Handeln betreiben. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Ne? Also dass diese Forstverwaltung mittlerweile so viel Druck von euch, ihr alle, die ihr da draußen zuhört, so viel Druck bekommen, dass sie in eine Rechtfertigungshaltung fallen. Nur das, was sie da vorbringen, ist natürlich echt ein Witz. Ne? Und von daher, aber ein erster Schritt, wo man sieht, es bewegt sich was. Nicht viel, aber ein bisschen. Sascha, du hast noch mal eine Frage. Ich habe mal irgendwann gesagt, dass ich eine Podcast-Folge auf 1 Quadratmeter Waldboden machen wollte, ob das noch in Planung ist. Ja, du hast recht, das ist noch in Planung. Aber da muss ich mich schon ein bisschen einarbeiten, weil so ein Quadratmeter Boden, der ist schon, wenn man da mal richtig eintauchen will in der Podcast-Folge, da wimmelt es halt, da muss ich mir eine Lupe mitnehmen, das muss ich ein bisschen vorbereiten, damit ich auch mit euch da auf eine richtige Expedition gehen kann. Also es klingt sehr unaufwendig, weil man die ganze Zeit irgendwo sitzen bleiben kann oder liegen bleiben kann. Ja, stimmt, am besten nehme ich mir meine Decke mit dann. Aber ich will euch ja dann auch was darüber hörbar machen, also zeigen, Schrägstrich hörbar machen über diesen Quadratmeter. Und da muss ich mich echt vorbereiten, weil da gibt es ja Tausende, Zehntausende Arten. Und das werde ich natürlich niemals alle aufführen können, weil ich die gar nicht kenne. Aber wenigstens mal so einen groben Einblick dafür für euch erzeugen, was da los ist. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ist noch in Planung, muss ich mir aber noch viel, viel mehr Gedanken zu machen. Katrin, du hast mal wieder eine Nachricht über den geplanten Neubau eines Holzheizkraftwerks im Westen von Chemnitz. Der Versorger spricht davon, dass keine Bäume als Heizmaterial gefällt werden sollen und dürfen. Es werden lediglich Abfälle verheizt. Täglich sollen das 20 LKW-Ladungen sein. Puh, ich weiß natürlich nicht, was sie wirklich geplant haben, aber es ist nicht okay. Ne? Lange Rede, kurzer Sinn, Holzheizkraftwerk, es ist out. Also wenn man Altholz hätte, dann kann man das recyceln, ne, für Spanplatten und ähnliche Dinge. Und weiß ich nicht, ob das Abfallholz aus dem Wald sein soll, dann ist es natürlich ganz schlecht, weil das Biomasse ist, die im Wald gebraucht wird. Also, Holzheizen ist eine Technik von vorgestern, sollte man nicht mehr planen. Katrin, du hast eine Frage zum Thema Straßen- oder Stadtbäume, warum so viele von denen unten am Fuß austreiben und auch über den Stamm verteilt. Ja, das sind Bäume, die stehen halt frei und die würden gerne nur eine Krone machen, keinen Stamm und versuchen das auch ständig wieder zu ändern. Und die Menschen gehen immer wieder hin und schneiden das ab, weil sie sagen, nein, dieser Straßenbaum soll einen Stamm haben. Ja, also von Natur aus machen Bäume eben ihre Krone so groß, wie es geht und versuchen das auch immer wieder, selbst wenn der Mensch sie immer wieder daran hindert. Und deswegen ist das ein Katz-und-Maus-Spiel, was jedes Jahr aufs Neue startet. Bea, du möchtest mit deinem Mann Ackerland kaufen und dort unter anderem Obstbäume pflanzen, aber auch die Natur sich selbst überlassen. Ich meine, das ist natürlich ein Widerspruch, ne? Aber das, vielleicht habt ihr auch Teilflächen geplant, auf einem Teil Obstbäume, auf einem Teil die Natur sich selbst überlassen. Und die Frage kam auf, ob man überhaupt Ackerland einfach renaturieren darf oder ob es bestimmte Auflagen gibt. Ja, die gibt es. Also ihr wohnt in Schleswig-Holstein, ich kenne jetzt nicht die Situation von jedem Bundesland, aber grundsätzlich ist es so, dass man eine Änderung der Bodennutzungsart beantragen muss, wenn es wieder Wald werden soll. Also sich selbst überlassen, das müsste eigentlich so gehen. Aber wenn es, dann wird es auch zu Grünland. Das ist ja erwünscht in vielen Bundesländern, dass wir mehr Grünlandflächen haben. Also Grünland werden jetzt erstmal Wiesen und Weiden. Und wenn dann Wald raus werden soll, dann ist in den allermeisten Fällen, vielleicht sogar allen, eine Änderung der Bodennutzungsart fällig. Das heißt, man muss es beantragen. Und dann, also bei uns hier in Rheinland-Pfalz sind sie Forstämter, man beantragt das, dass das Wald werden soll. Dann wird das genehmigt oder eben auch nicht. Wenn es genehmigt wird, dann wird das im Grundbuch als Wald umgewandelt. Dann muss man es allerdings auch wieder bewalden. Also das heißt, dann müssen auch Bäume drauf entweder gepflanzt werden oder von selber kommen. Also da gibt es schon, ne, siehst du, schon behördliche Auflagen. Es wird übrigens in manchen Bundesländern sogar gefördert. Da kriegt man wenn man das aufforsten möchte, zum Beispiel komplett bezahlt, weil viele Bundesländer die Waldfläche gerne vergrößern würden. Also das heißt nicht, weil das behördliche Regelungen gibt, um das zu verhindern, sondern einfach nur, um das zu sortieren. Ne, weil es umgekehrt natürlich auch dann darum geht, wenn es dann Wald ist, dass man da draußen nicht einfach wieder Acker machen darf. Deswegen muss man die Änderung der Bodennutzungsart beantragen. Flo, du hast einen interessanten Videolink geschickt, in dem das Vorgehen von Hessenforst gezeigt wird. Hessenforst moniert, dass Buchen absterben, alte Buchen absterben. Und dann sieht man sehr schön in dem Fernsehbeitrag, dass das ramponierte, forstwirtschaftlich ramponierte Buchenwälder sind, also stark aufgelichtet, ja, und dann werden die heiß und die werden trocken. Übrigens, Originalaussage eines Hessen-Forst-Mitarbeiters, der mal hier bei uns war, das nennt man Heißschlagen. Das ist bei Hessen-Forst bekannt, zumindest bei einigen Mitarbeitenden. Man macht also die Wälder heiß durch Forstwirtschaft und dann sterben Buchen ab. Und da sagt man, ah, guck mal, die Buche stirbt ab und das ist ganz schlimm und deswegen bauen wir solche Wälder um. Und geht dazu dann aber in gesunde Buchenwälder, das wird im Beitrag auch sehr schön gezeigt, wo die Buche kerngesund ist und sagt, hier ist so viel Buche, da hacken wir jetzt mal welche raus, um den Wald was zu machen? Gesünder? Der ist doch schon gesund. Nein. Und um dann andere Baumarten reinzubringen, damit nicht dasselbe passiert wie auf den Flächen, wo man schon Bäume gefällt hat. Also nochmal, das ist wie ein Schildbürgerstreich. Man geht in gesunde Wälder und fällt dort Bäume, damit sie nicht so werden wie die, wo man Bäume gefällt hat. Und natürlich fällt man in den gesunden Wäldern Bäume, um dort andere Baumarten reinzusehen. Und man sagt, Leute, es ist doch langsam mal gut. Also ihr habt noch gesunde Buchenwälder, lasst die doch in Ruhe und macht eure komischen Experimente dann, wenn ihr die schon machen müsst, doch bitte in den von euch stark ramponierten, durch starken Holzeinschlag wirklich, wirklich schwer geschädigten Buchenbeständen. Aber gut, so Hessen-Forst fällt leider immer wieder besonders unangenehm auf. Andrea, du schreibst etwas zum Thema Giftattacken auf Laubbäume. Was es damit auf sich hat. Liest man immer wieder, dass irgendwo Bäume vergiftet werden mit entsprechenden Pestiziden, Roundup oder keine Ahnung, was das dann alles ist. Da werden Löcher reingebohrt, Gift reingespritzt und die Bäume zum Absterben gebracht. Das ist kein neues Phänomen, das gab es immer schon. Also wir haben das mal hier, oh, wie lange sind das her? 30 Jahre oder so oder sogar noch länger. Da hat es mal in einem Nachbardorf das gegeben, ein Streit zwischen zwei Familien, die das Dorf beherrschen. Und da hat man sich gegenseitig zum Beispiel Apfelbäume geringelt, also die Rinde in einem Ring um den Stamm abgeschabt, sodass der Baum dann abstirbt. Also das ist Attacken auf Bäume, um anderen Menschen eins auszuwischen oder um den Schatten und oder das viele Laub im Herbst loszuwerden. Das gab es schon immer, das ist nichts Neues. Ich glaube, das wird heutzutage einfach viel kritischer gesehen, weil man die Bedeutung von Bäumen jetzt endlich wieder höher einschätzt. Also man hat das früher schon sehr hoch eingeschätzt. Also Haus- und Hofbäume waren wichtig, gehörten immer dazu. Zwischendurch hat man das mal wieder ein bisschen vergessen, wie wichtig das ist jetzt im Zuge der Klimakrise. Ist die Bedeutung der Bäume wieder stärker im Fokus und deswegen sind solche Baumattacken auch eine Meldung wert. Also früher war das, ich will nicht sagen gang und gäbe, aber kam immer wieder vor, hat man halt mit anderen Methoden gemacht als heute. Lieber Frank, du bist mindestens Baumsachverständiger. Du hast schon öfter geschrieben, du betreibst ja eine entsprechende Firma und zu allen möglichen Dingen in dem Zusammenhang mit Straßen und Stadtbäumen und hast verschiedene Aspekte beschrieben, zum Beispiel unter anderem auch das alte Naturdenkmal, also wirklich große alte Bäume, die freistehen, gerne auch mal bei Windstille einfach so umfallen. Habe ich übrigens hier bei uns im Garten selber schon erlebt. Zum Beispiel eine alte Eiche bei Ivenack. Und woran liegt das? Meiner Meinung nach liegt es das daran, dass eben nach großer Sommertrockenheit die Feinwurzeln absterben und die halten so einen Baum wie ein riesiges Fischernetz eben fest. Und wenn das in den Außenbereichen abstirbt durch Trockenheit, dann kann der Baum eben selbst bei kleinem Wind oder Regen oder vielleicht scheinbar auch ohne irgendeinen äußeren Anlass umfallen. Habe ich selber, wie gesagt, bei uns im Garten schon erlebt. Und du weißt noch mal darauf hin, Herbstzeit kommt ja jetzt wieder, ist auch Pflanzzeit, dass sich gerade bei frisch gepflanzten Bäumen in Städten häufig ein Längsriss bildet und gerade im Winter, wenn die Südseite beschienen wird und dann die Nordseite nicht oder die Südseite wird beschienen, im Inneren des Holzes ist es noch ganz kalt, dann bilden sich Spannungsrisse durch den Temperaturunterschied, dass die Ausfallquote teilweise auf über 50% steigt. Und deswegen ist es wichtig, bei solchen Neupflanzungen die Stämme vorher mit einer weißen Stammschutzfarbe zu bestreichen. Dann sinkt die Ausfallquote damit teilweise auf unter 10%. Und die Farbe ist ungiftig, blättert dann immer wieder ab und der Baum kann sich dann an diese Temperaturschwankung anpassen und ganz normal weiterwachsen. Also danke nochmal für den Hinweis und Hinweis für alle, die einen Baum in so eine Freiflächensituation pflanzen. Lieber mal so einen Schutzanstrich hinstreichen, muss man, wenn ich das richtig verstanden habe, auch nur einmal machen und der Baum passt sich dann langsam an diese Temperaturschwankungen an. Michael, du hast eine Frage zu spanischen Verhältnissen. Du lebst nämlich in Spanien und da geht es um einen Artikel in El País, das ist eine große Tageszeitung zur Braunverfärbung spanischer Wälder. Und das hört sich ganz ähnlich an wie in Deutschland. Ne? Nur 16% gesunde Bäume über Überwachungszeitraum. Also die Dürre hat immer weitere Wälder beeinträchtigt und so weiter und so fort. Und dann ist die Meinung, man müsste klimaresistente neue Arten einführen. Also es ist leider dasselbe wie in Deutschland. Und du schreibst auch, Michael, dass das nach deiner Meinung kritisch zu hinterfragen ist. Richtig. Spanien verfügt über unterschiedliche Klimazonen. Ja, das ist in Deutschland übrigens auch so. Und Spanien ist von Natur aus ein Laub-Urwaldland. Es gibt verschiedene Eichenarten, Korkeiche, Steineiche und so weiter. Aber auch jede Menge andere Baumarten, die dort wachsen. Und man müsste eben wieder natürliche Wälder bekommen. Ne? Und jetzt nicht anfangen, neue Baumarten einzuführen. Übrigens, neue Baumarten hat Spanien nicht schon genug. Zum Beispiel Eukalyptus. Und das ist ja ganz furchtbar. Sowas brennt ja noch viel schneller und zieht auch aus dem Boden noch das letzte Wasser. Also man sollte auch nicht übrigens, Thema Forstpflege wirfst du auch noch auf, Baumdichte reduzieren, um Konkurrenz zu minimieren. Das ist auch unsinnig. Ne? Also es geht um einen intakten Laubwald. Es geht um intakte Ökosysteme und da muss man gar nichts reduzieren. Da gibt es am Boden dann automatisch auch weniger brennbares Material. Aber so weit lässt man es häufig gar nicht kommen, ne? Weil diese Wälder übernutzt sind oder industriell genutzt sind oder noch viel zu viel Schaf- und Ziegenhaltung betrieben wird, die die ganzen Schösslinge kaputt fressen. Also insgesamt krankt es da noch ganz massiv an einer vernünftigen Forstwirtschaft. Und das sieht man dann eben in solchen Berichten, wo große Teile des Waldes geschädigt sind oder eben besonders leicht brennen. Diese Podcast-Folge schließen wir mal mit schönen Bildern und einer Nachricht von Markus aus dem Grafenberger Wald in Düsseldorf. Da hast du zu deiner Freude einiges an Totholz gesehen. Übrigens schöne, interessante Sachen. Da sieht man einen, ja, das sieht aus wie Windwurfteller oder ehemals alter Stamm in einem überwiegend von Buchen geprägten Wald. Und da sieht man, wie ein jüngerer Baum, ich schätze mal so auf, ja, vielleicht 30, 40 Jahre, der hat sowieso Stelzenwurzeln gebildet, weil er auf einem alten Wurzelteller gewachsen ist, der jetzt langsam wegbröselt. Ne? Oder alten Stamm vielleicht auch. Aber ich glaube, das sieht eher aus wie ein alter Wurzelteller, bröselt langsam weg. Und die Wurzeln werden so langsam freigelegt, die gewöhnen sich daran, weil es ein sehr langsamer Prozess ist und bilden dann wie so Stelzen mit einer richtigen normalen Baumrinde. Und dem Baum passiert im Übrigen auch nichts. Der ist ja unten drin mit seinen Feinwurzeln ganz normal verwurzelt wie jeder andere Baum. Auch, aber sieht eben sehr bizarr aus. Ein sehr, sehr schönes Bild, ein sehr schöner Wald, schön intakt, wie sich das gehört. So sollte es an viel mehr Stellen aussehen in Deutschland und dafür setzen wir uns ja alle ein. Also vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank, dass ihr wieder so fleißig geschrieben habt und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Tschüss! Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.